Thema der Woche bei Calcio Berlin. Wir haben uns hier heute zusammengefunden, um über RB Leipzig zu sprechen. Kommt nicht so häufig vor auf diesem Kanal, aber manchmal muss man es tun, denn
die
RB Leipzig
ab 30.
Ja, kommt auch nicht so oft vor, aber muss man machen.
Ja, ab und zu muss man mal hin.
Ab und zu muss man mal hin und sich untersuchen lassen, auch da, wo man es nicht so gerne hat.
Ja.
Das machen wir jetzt auch, und zwar
die Darmspiegelung unter den Content Pieces.
Ja, gut. Ole Werner wurde relativ überraschend entlassen bei RB Leipzig nach einer sehr starken Saison. Das wäre fast die Rekordsaison gewesen.
Also ja, ich finde, es gab schon einen Rahmen, in dem man diese Saison leistungstechnisch auch einsortieren konnte und ein bisschen kleiner reden, als sie auf dem Papier vielleicht aussieht. Weil ich finde schon, ja, es war die drittbeste Saison der sogenannten Clubgeschichte in der Bundesliga. Aber auch unter dem Vorzeichen, dass diese Mannschaft eben keinen europäischen Fußball verdauen musste und dementsprechend halt schon einen Vorteil hatte gegenüber den Teams, mit denen sie da oben um diese Top-Plätze konkurriert hat. In Teilen zumindest.
In Teilen.
Dortmund, Bayern, nicht dass Bayern ernsthaft
Leverkusen.
Konkurrenz gewesen wäre von irgendjemand anderem außer sich selbst. Leverkusen genau, ja. Diese Mannschaften, ja.
Und gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen, die haben ganz schön qualitativen Ader das gehabt vor der Saison. Šeško weg, Simmons weg. Openda, glaube ich, war ja auch vor der vergangenen Saison. Da musste man auch wieder was neu aufbauen. Ole Werner hat das relativ schnell, relativ gut hinbekommen. Ist jetzt aber ohne Job, hätte noch Vertrag bis 2027 gehabt. Aber Jürgen Klopp, Oliver Minzlaff und Mario Gomez, nach allem, was man so hört, haben gesagt, nee,
das,
Ole,
ist nicht. Das Trio Infernale.
Ja.
Also, es ist ja so, um an den Vergleichswert zu ziehen, es gab ja um Niko Kovac im Saisonverlauf gerade hinten raus auch hitzig geführte Debatten darüber, ob das der BVB-Trainer für die Zukunft im Sinne von auch kommende Saison ist oder nicht. Und am Ende war der Konsens, dass einfach eine Menge an Punkten und eine Platzierung in der Bundesliga, bei der kannst du einen Trainer nicht entlassen.
Ja.
Und ja, Leipzig hat 8 Punkte weniger geholt, aber ich dachte schon auch, das ist so zwangsläufig in einem Leistungsbereich, wo du nicht an der Personalie Trainer sägst. Das machst du einfach nicht in dem Fall.
Ja.
Jetzt ist es eben doch passiert. Und es ist passiert, weil Jürgen Klopp, der darauf angesprochen worden ist, auf diese Entscheidung, die er ja auch mit zu verantworten hat, hat da kryptischerweise Folgendes gesagt. Wir haben dann darüber nachgedacht, wie das aussehen könnte mit der Belastung, die auf uns zukommt. Dann hat man sich in Leipzig für den Wechsel entschieden. Wir sind ja beratend tätig als Global Team. Mhm. Wir waren in der Entscheidungsfindung mit dabei. Wir haben die Saison analysiert. Das finde ich ganz schön. Ich finde, das unterschlägt ganz schön die triftige und große Rolle, die Jürgen Klopp in dieser Entscheidung gespielt haben muss, nach allem, was man übereinstimmenden Medienberichten zuvor geliest.
Genau, also da liest man davon, dass das Verhältnis zwischen Jürgen Klopp und Ole Werner sehr abgekühlt war. Gleichzeitig,
non-existent hinten
viele Medien stürzen sich auf den Namen Jürgen Klopp, aber was man dann auch hin und wieder mal gelesen hat, ist, dass es eben auch in Bezug auf Oliver Minzlaff und Mario Gomez der Fall war, nicht nur Jürgen Klopp. Ja, in dieser Aussage steckt so ein bisschen mit drin, so, ja, die haben das entschieden. Nicht wir haben nur beraten, die haben das entschieden.
Du entziehst dich so ein bisschen der Verantwortung, finde ich, ja.
So klingt das auf jeden Fall, er zieht sich nicht komplett raus. Aber wie du schon sagst, da gibt es auch Berichte, dass ihm da sportlich ein paar Dinge nicht gepasst haben, die Ole Werner schon gemacht hat und dann auch in der Zukunft vorhatte.
Ja, da geht's um die Frage, wie hoch und intensiv läufst du an, wie kompromisslos gehst du ins Gegenpressing. Viererkette oder Dreierkette, wo Ole Werner, der das ja auch bei Werder Bremen gespielt hat, schon auch offen war, situativ mit einer Dreierkette zu arbeiten. Und das soll wohl ein No-Go-Thema für Jürgen Klopp gewesen sein, zumindest was man in den Berichten so liest.
Unsere Freunde von Adidas haben es wieder getan. Sie haben die beste Fußballwerbung, oder in dem Fall sind wir ganz ehrlich, den Backyard Legends Kurzfilm rausgebracht, den ich in den letzten 20 Jahren oder so gesehen habe.
Überragend. Der hat mich außerdem aus dem Nichts gehittet. Ich habe den irgendwann, ich glaube, als YouTube-Werbung oder irgendwo zufällig als Werbung gesehen und ich saß da mit offenem Mund. Ich fand das so geil. Es hat mir nämlich tatsächlich echt Vorfreude auf die WM gemacht, die ich vorher, sagen wir mal, so nicht so zu 100% hatte.
Mir hat es einen krassen Throwback gegeben zu dem Plus 10 Impossible-Team damals. Diese Werbung Beckenbauer, in der übrigens, das ist mir erst im Nachhinein klar geworden, die ist von 2006. In diesem Spiel schießt Frank Lampard aufs deutsche Tor. Oliver Kahn ist da im Tor und der Ball prallt an die Latte, auf die Linie und raus. Und 4 Jahre später bei der WM 2010 passiert einfach original genau das. Hast du irgendwas in dem Spot gesehen, wo du sagst, aufpassen, das passiert dieses Turnier?
Ja, da passieren ein bisschen zu viele kuriose Dinge, würde ich behaupten. Aber es ist halt in sich so stimmig und es ist auch geil produziert und natürlich die Besetzung. Also Timothy Chalamet, der Schauspieler, der da der da wirklich einmal durch diese Werbung führt sozusagen. Und dann haben sie natürlich wirklich große Namen mit am Start. Lionel Messi als Backup-Plan.
Ja, der da einfach mit Bad Bunny chillt?
Der mit Bad Bunny chillt. Dann stellt Chalamet ein Team zusammen, was dann halt eben in so einem ja, Street-Fußball-Event antreten soll aus Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman, der Fußballerin aus den USA. Also versucht da so ein absolutes Superstar-Team zu bilden, damit die endlich diese Local Legends da schlagen können.
Und da muss man wirklich sagen, in meinen Augen ist es die beste Fußballwerbung seit x Jahren. Ich fand es überragend gut. Es sind 5 Minuten plus. Mein Vorschlag an Adidas wäre, macht doch einfach 12 Folgen à 40 Minuten draus, weil ihr habt genug Spieler im Portfolio und ich würde es mir reinziehen.
Ja, und vor allem wissen wir nicht, wie es ausgeht.
Das ist es. Genau da wollte ich mich gerade hinaus. Ich würde es mir reinziehen und jedem, der es noch nicht gesehen hat, dem würde ich genau das vorschlagen. Guckt es euch an, denn selbst wenn es da keine Fortsetzung mehr gibt, dann ist das, was Adidas da auf die Beine gestellt hat, der Spot des Jahres.
Da gab es wohl einige Streitpunkte. Man muss halt sagen, auch wenn man jetzt auf die Kennzahlen der letzten Saison schaut, also zum Beispiel Pressing-Intensität, Gegenpressing, das sind ja mittlerweile messbare Parameter.
Ja.
Da kann man jetzt, also die waren jetzt bei Pressing-Intensität, Passes per Defensive Actions, nur Platz 9 in der Bundesliga, ist jetzt nicht gerade
NBA-typisch.
Genau. Aber man kann jetzt insgesamt, wenn man auf diese Zahlen schaut, nicht sagen, dass es dann einen ultra krassen Bruch gab im Vergleich zu den letzten Jahren. Also ich finde, das geben die Zahlen nicht her, dass man sagen kann, okay, das ist komplett gegen die eigene Identität.
Da werde ich dir gleich noch ein paar Zahlen nennen zu einem möglichen Nachfolger von Ole Werner. Und dann wirst du auch zu dem Schluss kommen. Es war nicht verkehrt, die Zahlen waren nicht verkehrt, aber nicht ansatzweise so, wie man sie offensichtlich haben möchte. Aber dazu später mehr. Was mich halt wundert an dieser Aussage, die du gerade vorgelesen hast, da kommt das Wort Belastung vor. Er lobt ihn ja auch in dem gleichen Zitat ein Stück vorher oder kurze Zeit vorher, lobt er ja auch die Arbeit, die Ole Werner gemacht hat. Man hat sich für die Champions League qualifiziert. Aber dann das Wort Belastung. Und das in dem Zusammenhang mit der Champions League bedeutet ja, okay, wir hatten diese europäische Belastung nicht, jetzt kommt sie mit dazu. Klang für mich erstmal so, okay, man hat Sorge, dass man die kommende Saison belastungstechnisch durchsteht. Aber nach allem, was man jetzt, wenn man sich die Zahlen anguckt und nach allem, was man jetzt auch so hört, dass Martin Demichelis der Nachfolger werden soll, das spricht alles dafür, dass man mehr pressen möchte, höher anlaufen will, früher stören will, was ja eher zu Ungunsten der Belastungssteuerung ist, wenn man, meinem Erkenntnis.
Wenn man es wohlwollend auslegen würde, kann man es auch so lesen, dass es um die Frage ging, okay, ist das Gesamtkonstrukt, das Ole Werner hier gebastelt hat, robust genug, um einer Mehrfachbelastung standzuhalten? Also ich gucke da vor allem auch auf die Frage, also wie sehr wurde diese Mannschaft zum Beispiel von herausragenden Einzelakteuren wie Andy Omande getragen? Wie sehr hat der auch vielleicht im Alleingang Dinge kaschiert? Und geht diese Rechnung noch auf, wenn der erstens vielleicht weg ist in der kommenden Saison und zweitens, wenn halt die Belastung mehr wird und man auch mal rotieren muss und der vielleicht dann nicht jede Woche komplett frisch ist? Dass es auch ein Faktor ist, den wir da betrachten.
Er muss es ja so gemeint haben, weil wie ich schon gesagt habe,
es geht sich nicht aus zu sagen, wir haben Angst vor der Belastung, aber wir wollen noch höher anlaufen und noch mehr Aufwand betreiben.
Ja, noch höhere Intensität.
Das passt nicht zueinander.
Genau.
Wobei das passt nicht zueinander ein gutes Stichwort ist, weil Jürgen Klopp ja angetreten ist hier als Head of Global Sports bei RB mit unter anderem den Versprechen, dass er aus seiner eigenen Trainererfahrung heraus mit Cheftrainern anders umgehen möchte, als es vielleicht Usus ist in diesem Business.
Ja, ich habe da ein Zitat aus Juni 2025 mit dabei.
Ja.
Das war, müsste nach der Anstellung von Ole Werner gewesen sein, kurz danach. Da geht es um meine Rolle, die ich bei Red Bull habe, in der ich nicht das Damoklesschwert bin, das über unseren Trainern schwebt. Frei nach dem Motto, ich sage dir, wie es geht und wenn du es nicht verstehst, mache ich es selbst. Das wird niemals passieren. Da wird er wahrscheinlich recht haben, dass er jetzt nicht selber den Trainerjob übernimmt. Ich meine, noch haben sie keinen Nachfolger präsentiert.
Ja.
Vielleicht ist das der nächste Hase, den man aus dem Hut zaubern wird. Aber du hast es ja gerade schon gesagt. Jürgen Klopp möchte zum Beispiel keine Dreierkette haben, nach übereinstimmenden Medienberichten. Jürgen Klopp hat die Spielphilosophie nicht gefallen. Das sind ja aber alles Themen, wo ich eigentlich als oberster Chef so eines Unternehmens sage, das ist doch Aufgabe des Trainers. Da hat der doch gar nicht reinzuquatschen eigentlich.
Genau.
Das kann doch nicht erfolgsversprechend sein, wenn der oberste Chef so ein erfahrener, guter Cheftrainer war, dass er eine so wie soll man sagen, so strikte eigene Meinung hat, dass er die unbedingt dann auch seinem Trainer vorgeben möchte.
Also ich bin völlig bei dir, das ist in meinen Augen Hoheitsgebiet Trainer.
Genau.
Und wenn der Trainer in den Bereichen Dinge umsetzt, die du als Verein so nicht haben wolltest, dann hast du schlecht gescoutet bei der Trainerwahl.
Ja.
Weil du kannst ja, also ja, dann musst du dir Ole Werner anschauen, musst gucken, wofür der steht. Der hat bei Werder Bremen in Dreierkette durch und durch spielen lassen. Und wenn er dann Sachen mitbringt und Elemente mitbringt, die nicht neu sind bei ihm, die dir aber nicht passen, dann ist da in meinen Augen im Entscheidungsprozess irgendwas also falsch gelaufen. Und ich sage grundsätzlich, also das ist ein Zitat mit dem Damoklesschwert. Eins, was ich noch habe, ist, dass er gesagt hat, natürlich werde ich anders mit Trainern zusammenarbeiten, als andere das vielleicht tun, einfach weil ich selbst in der Situation gewesen bin. Ich hoffe, dass Trainer hier 8-9 Jahre bei uns bleiben, weil sie denken, dass wir hier gut begleitet werden. Ja. Ole Werner war jetzt ein Jahr da und ist gegangen worden. Und mein Gefühl ist, Jürgen Klopp will bestimmen, wie diese Mannschaft Fußball spielen soll, wie der Fußball aussehen soll, aber ohne direkt schon bald an der Seitenlinie zu machen.
Nicht jede Woche an der Seitenlinie stehen oder vor allem unter der Woche auf dem Trainingsplatz zu stehen.
Und das kannst du halt nicht beides haben, in meinen Augen.
Vollkommen richtig. Ich möchte nochmal zurück zur Entscheidung pro Ole Werner vor einem Jahr. Also das ist ja 0,0 oder sollte 0,0 überraschend sein, dass die der Geduldsfaden sehr, sehr kurz ist, beziehungsweise die Bereitschaft, ihn auch wieder zu entlassen, dass die, also dass das nicht viel braucht. Denn die haben ja eine Absage nach der anderen bekommen, wir erinnern uns, da waren die an ganz vielen Trainern dran. Dann wurde Ole Werner überraschend bei Werder entlassen und dann hat man sich für Ole Werner entschieden, mit der Zustimmung von den drei genannten Musketieren. Aber ich glaube nicht, dass er die absolute Wunschlösung ist, weil, wie gesagt, da waren vorher einige andere Namen mit dabei. Ich dachte, dass sie wirklich dann, also sie haben ihn dann ja auch verpflichtet nach dieser überraschenden Entlassung, aber trotzdem, so macht es ja jetzt auch den Anschein, gab es da andere Vorstellungen, wie der neue Cheftrainer auszusehen hat.
Auf jeden Fall, also die, auch da ist wieder das beste Argument, das du für sie machen kannst, dass sie halt noch nicht wussten, dass Werner auf den Markt kommt und dann war er auf dem Markt und dann haben sie halt zugeschlagen, also sonst hättest du ja wahrscheinlich an Bremen eine Ablöse zahlen müssen, aber ich glaube auch nicht, dass er der Wunschkandidat war. Ich glaube, die hatten andere Sachen im Sinn und mussten dann irgendeine Lösung finden und du hast offensichtlich recht damit, dass das kein Trainer ist, an den der Verein wahnsinnig gehangen hat, weil sonst hättest du dich jetzt nicht zu dieser recht schnellen Entscheidungen durchgerungen, die ja vor allem eben daher kommt, dass es vor allem einfach auf einer persönlichen Ebene zwischen Ole Werner und Jürgen Klopp kein funktionierendes Verhältnis gab. Und ich finde auch dieses Dach an Entscheidungsträgern, das RB sich da installiert hat, das funktioniert einfach nicht, weil das den Rest der Vereinsstruktur völlig impotent macht. Du hast diese Global Sports Berater, da hast du Jürgen Klopp als Kopf des Ganzen, dann hast du Mario Gomez, der da mitmischt und dann hast du noch einen Oliver Minzlaff, der irgendwie
alles überwacht.
Ja, alles überwacht und ohne den letztendlich bei RB keine Entscheidung getroffen werden. Der aber formell gar nicht mehr so Leipzig-nahe positioniert ist, rein von seinem Amt her. Und du hast aber gleichzeitig noch in Leipzig selber einen Marcel Schäfer,
der
dort sportlicher Verantwortlicher ist, aber wo gefühlt alles über seinen Kopf entschieden wird, wo du sagst, also du hast gleichzeitig auch mit der ganzen Art und Weise und den großen Namen und auch meinungsstarken Persönlichkeiten, die du oben drüber gebaut hast, Marcel Schäfer in meinen Augen zu einem besseren Grüß-August degradiert.
So macht das den Anschein. Der ist dann derjenige, der in der Pressemitteilung das Zitat unterschreibt sozusagen.
Ja.
Aber vielleicht diese Entscheidung dann gar nicht so, weil vielleicht mitgetroffen hat, das wissen wir nicht. Aber ja, absolut. Also das ist das Problem, glaube ich. Ich glaube, wenn Jürgen Klopp ein paar mehr Jahre zwischen seiner Trainerkarriere und dieser Position gehabt hätte, dann würde er wahrscheinlich auch damit vielleicht etwas anders umgehen. Aber ich glaube, es ist einfach zu nah dran.
Zwei Punkte. Jürgen Klopp ist für mich aktuell der Stefan Raab des Fußballs und ich bin noch nicht bereit, das weiter auszuführen.
Ja, hakt an der Stelle, dass er keine 10 Jahre Pause gemacht hat.
Das stimmt, aber ich finde irgendwie, die Fälle sind ähnlich gelagert in meiner persönlichen Einschätzung.
Beide sollten mal Bundeskanzler werden, wobei bei Stefan Raab glaube ich nicht. Bundespräsident
vielleicht.
Aber Stefan Raab, glaube ich, das wollte niemand.
Ja,
also, aber er war mal sehr viel beliebter, als das jetzt ist.
Ja, und ich glaube einfach auch, dass dann mal so ein bisschen unterschlagen hat, aus so einem Nostalgiegefühl heraus auch, dass in den Jahren, die Leute dabei sind, einfach auch Veränderungen passiert und die vielleicht nicht mehr dieselben sind, die sie vor 10, 20 Jahren noch waren. Aber wie gesagt, das muss auch nicht das große Thema sein. Das ist aber der eine Punkt. Und der andere ist, ich halte sehr wenig von diesen Konstellationen, in der Leute, die eigentlich fast immer nur Trainer waren,
ja,
plötzlich, ja, weil sie älter geworden sind und auch keinen Bock mehr haben, vielleicht auf diesen sehr stressigen, alltagsintensiven Job, eins hochgehievt werden, weil das ist immer das, worauf es am Ende des Tages zurückfällt, die Frage, wenn es irgendwie kriselt, was auch immer, könnte der das nicht vielleicht besser? Ich finde, das war bei Ralf Rangnick immer so ein Thema, mhm, in den Konstellationen, wo der oben drüber, ja, saß. Du hast es im ganz Kleinen gehabt bei Nürnberg mit Dieter Hecking, der dann hinten raus auch nochmal, genau, nach Sportvorstand doch nochmal kurz Trainer geworden, ja, ist, hat dann nicht funktioniert. Und also,
der jetzt wieder in so eine Position geht, in eine ähnliche.
Genau, der jetzt bei Wolfsburg auch so fast verkappt, ja, gemacht hat jetzt, genau. Und das, also ich halte da nicht viel von, weil ich glaube, das wird immer wieder darauf zurücklaufen oder an den Punkt rauskommen, dass man sich fragt, sollte man nicht den zum Trainer machen? Und das ist, glaube ich, für die Leute, die im Amt sind und die Trainer sind bei diesen Vereinen, immer eine relativ undankbare Aufgabe.
Ja, ich finde auch die Entwicklung insofern ganz spannend. Also wir machen das hier bewusst als Talk der Woche, um dann vielleicht auch nochmal so einen Schritt weiter zu gehen und nicht als Reaction, wo wir dann häufig sehr nah an dem Thema bleiben, ja, weil ich finde die Entwicklung insofern ganz spannend. Zwei Stück. Zum einen, es wurde ja schon Jürgen Klopp auch so ein bisschen vorgeworfen, so von außen, was macht der da eigentlich? Also so richtig merkt man jetzt nicht seinen Impact. Jetzt merkt man ihn.
Ja, also ganz eindeutig.
Ganz eindeutig. Das könnte auch so ein Weg sein, okay, ich will hier nicht nur der Grüßonkel sein, so der irgendwie sein Gesicht hinhält als Markenbotschafter, sondern ich will auch was zu sagen haben. Und die andere Entwicklung, die ich insofern ganz spannend finde, ist noch ein bisschen größer. Ich finde, wir erleben jetzt häufiger, dass so große Vereine oder, also bei RB ist natürlich ein großes Konstrukt, aber auch bei anderen großen Vereinen, dass bei den Verantwortlichen immer mehr der Wunsch da ist, Trainer zu finden, Trainer zu haben, die wirklich einfach nur noch diese ausführenden Coaches sind. Die wenig Einflussnahme haben, was die Kadergestaltung angeht, so wenig irgendwie selber mitbringen, selber auch Verantwortung in gewissen Bereichen haben sollen wie möglich. Wir haben darüber bei Enzo Maresca gesprochen, der mit den Chelsea-Verantwortlichen aneinander geraten ist. Bei Ruben Amorim war es ein Riesenthema, der sich immer als Manager bezeichnet hat und immer sich gewährt hat, als Coach bezeichnet zu werden bei Manchester United. Das kommt jetzt irgendwie häufiger, dass die solche, dann holen die einen Rossignol, weil sie wissen, der macht, was wir sagen.
Genau, weil er einfach auch selber weiß, ich bin hier in ein Amt gehievt worden, das eigentlich so ein bisschen eine Nummer zu groß für mich ist im Zweifelsfall. Und ich finde das ein ganz spannender Punkt, weil das ist eigentlich ein ewig alter Konflikt zwischen Trainer und sportlicher Führung in Einklang zu bringen. Ein Trainer, der vor allem hier und jetzt Erfolg im Blick haben muss, weil das halt seinen Job entscheidet, ob er ihn behält oder nicht. Und eine Vereinsführung, deren Horizont vielleicht langfristiger ausgelegt ist. Und dann irgendwie eine Symbiose zu finden, die es schafft, für den Trainer Erfolg im Hier und Jetzt damit zu vereinbaren, dass der Verein seine langfristige Vision irgendwie auch halten und kann und nicht aufgeben muss.
Aber ich finde es so absurd, weil gerade Jürgen Klopp sollte es eigentlich besser wissen. Weil das, was Jürgen Klopp und alle um ihn herum, und das hat er immer wieder in Interviews, auch vor allem dann nach seiner Karriere erwähnt, das Team um ihn herum, das alles zusammen so gut funktioniert hat, das war das Entscheidende, was den Erfolg angeht. Bei Liverpool war es perfekt, die Zusammenarbeit nicht nur im Trainerteam, sondern das Trainerteam mit dem Scouting-Team, mit der Scouting-Abteilung und die Scouting-Abteilung, das Trainerteam mit der Transfer-Abteilung. Dass das homogen Hand in Hand zusammenarbeitet und ineinander greift, das kann für Erfolg sorgen. So, wenn da wirklich einer so seine eigenen Vorstellungen hat.
Ja, und auch da, also, I don't know. Mit Jürgen Klopp mussten ja die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, in Mainz, in Dortmund, in Liverpool, auch mit einer sehr meinungsstarken Persönlichkeit umgehen. Also was ihm zugute gehalten wurde und was auch Leute gesagt haben, die Weggefährten waren in Liverpool zum Beispiel, dass Jürgen Klopp nie verschlossen war. Immer offen war, sich anzuhören, warum was anderes vielleicht doch besser sein könnte.
Genau, also andere können auch mehr Expertise in anderen Bereichen haben. Das war so sein Motto.
Aber trotzdem jemand, wo ich sagen würde, große Persönlichkeit, meinungsstarke Persönlichkeit, da musst du auch mit umgehen können. Und er hat ja das Privileg genossen, bei allen Vereinen, wo er war, eben im Prinzip diese 6, 7, 8 Jahre arbeiten zu können. Und bei Ole Werner finde ich auch da wieder Thema Scouting, Trainerscouting. Was möchte ich eigentlich? Was kriege ich da für einen Typen? Das war klar bei dem, dass es ein Trainer ist, dem relativ egal ist, ob ein Spieler teuer war oder nicht. Wenn er der Meinung war, der ist noch nicht gut genug, hat er ihn nicht spielen lassen, zumindest nicht von Anfang an.
Oder
irgendwie gar nicht.
Oder bei Werder, ob er nicht teuer war, sondern ob er jung war, wenn er nicht gut genug war, dann lasse ich den nicht spielen, auch wenn er sich dann vielleicht entwickeln würde. Ich will erfolgreich sein.
Genau, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, dass sowohl Jens Day, der heute ja der Leistungsträger schlechthin war bei Werder Bremen, dass der eine Anlaufzeit hatte, wo er bei Ole Werner erstmal nur von der Bank kam und nicht gestartet ist. Seine Lünen hat einen relativ langen Weg in die Mannschaft gehabt. Skelly Alvero ist so ein Fall, wo man sagen muss, der hat nie die Chance bekommen, weil er einfach wahrscheinlich von Ole Werner für nicht gut genug befunden worden ist. Und wenn man auf die Zeit danach schaut, trifft das wahrscheinlich auch zu. Aber mein Punkt ist, das ist ein Trainer, der klare Vorstellungen davon hat, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und der seine Entscheidungen losgelöst davon trifft offenbar, ob das jetzt im Interesse der Vereinsführung ist, dass Spieler XY viel spielt oder wenig spielt.
Ja.
Aber selbst das wissend, habe ich mal geschaut, wir können ja bei X-Value nachschauen, prozentualer Anteil von Minuten, die von Spielern gespielt wurden, die U21 sind.
Mhm.
Wo ich sagen würde, das ist ja bei Leipzig erstmal ein wichtiger Punkt für die Art Verein, die sie sind. Und das waren in der abgelaufenen Saison 22,8% aller Minuten, also fast ein Viertel aller Minuten gespielt von U21-Spielern. In der Vorsaison waren es nur 14,7%, also eine klare Steigerung. Und das ist der Höchstwert der letzten 5 Jahre gewesen. Also auch da, weil zum Beispiel Bakayoko hat keine große Rolle gespielt unter Ole Werner zum Beispiel von Spielern, die teuer geholt worden sind. Konrad Harder hat keine große Rolle gespielt von Spielern, die teuer geholt worden sind. Aber trotzdem haben eben junge Spieler viele Minuten bekommen. Und was er geschafft hat, ist in meinen Augen schon fast abgestempelt als Flops, Spieler aus Löchern rauszuholen, weiterzuentwickeln. Plötzlich war ein Nicolas Seiwald Stammspieler, plötzlich ist ein Christoph Baumgartner Leistungsträger gewesen, ja, der seine Ablöse über 20 Millionen mal gerechtfertigt hat. Also es gab auch ganz klar Spieler, die sich unter Werner eindeutig positiv entwickelt haben.
100%. Also um die Zukunft von Ole Werner mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. Wir haben schon ein bisschen off-camera darüber gesprochen. Also da werden sehr, sehr viele Bundesliga-Vereine in der kommenden Saison drauf schauen, sobald die erste Krise da ist. Und ich glaube eher, die größeren Vereine hat jetzt auch nicht so schlecht verdient bei Leipzig.
Ja.
Das ist übrigens noch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Du hast es nachgeschaut. Wie viele Trainer hatte Leipzig jetzt in der Bundesliga-Geschichte?
Die hatten in 10 Jahren Bundesliga 7 Cheftrainer, inklusive Ole Werner. Also
das ist auch wieder ein Thema. Da kommen wir immer wieder zurück auf die finanziellen Möglichkeiten. Es gibt Vereine, die dann vielleicht dann doch etwas konservativer entscheiden würden und jemanden nicht nach so einer Saison entlassen, ja, weil es einfach Geld kostet. Jetzt nicht wahnsinnig viel, vor allem nicht im Verhältnis zu dem, was möglich ist bei RB Leipzig. Aber mehrere Millionen wird das auch wieder kosten. Der Bericht war, oder die Berichte gehen so in Richtung 2,5 Millionen Ablöse plus X. Du hast ja auch noch die beiden Co-Trainer entlassen.
Ja.
Das kostet alles Geld. Wenn du dann jemanden Neues holst und Ablöse zahlen musst, plus dann wieder eine Entlassung, eine Abfindung, das kostet alles Geld.
Also ich finde halt 7 Trainer in 10 Jahren, also eine durchschnittliche Amtszeit von etwa 1,5 Jahren, das passt halt nicht zu dieser auch vom Club selber propagierten Erzählung eines Clubs, der angeblich klüger, weitsichtiger, rationaler arbeitet als die Traditionsvereine und deswegen jetzt teilweise vor denen steht. Weil das ist auch, finde ich, recht loser Triggerfinger, den die zu haben scheinen in der Trainerfrage. Und ich finde, das Problem, also ich habe mal schon vor 1-2 Jahren gesagt, dass Leipzig ein Problem hat nach deren Modell, weil, die Idee war ja nicht zu sagen, also die Idee ist vor allem, das Produkt zu etablieren, aber abseits davon war die sportliche Idee ja nicht zu sagen, wir wollen einfach nur ein Ausbildungsverein sein. Also
ja,
der Lebenstraum von Mateschitz war, dass sie zu seinen Lebzeiten noch Meister werden, was ja nicht gelungen ist. Und ich glaube, die sind gefangen in dieser Identität als Sprungbrett-Club, die ihnen einerseits ermöglicht, super talentierte Spieler zu kriegen, wie an Diomandé zum Beispiel, auch in der Vergangenheit große Namen zu kriegen, die sich toll entwickelt haben.
Ja klar, wenn man irgendwie 4-fach von Marktwert bezahlt, dann kriegt man die, ja.
Ja, dann
kriegt man... Klar, sieht nach einem guten Invest jetzt aus, aber... Also, letzten Sommer hat man da eher drauf geguckt und gesagt, okay, das ist aber auch der einzige Verein, der wahrscheinlich so viel zahlen will.
Ja, schon.
Für diesen Spieler.
Also, mein Punkt ist auch eher, also, dass du, weil du eben Sprungbrettclub bist, Zugriff hast auf super talentierte Spieler, aber die niemals lang genug bleiben, um eine Substanz aufzubauen, die ernsthaft oben angreifen kann in der Bundesliga.
Klar.
Also, das ist so eine Situation, aus der du einfach nicht rauskommst. Und das ist, glaube ich, das große Problem, mit dem das Modell Leipzig konfrontiert ist und für das sich Stand jetzt in meinen Augen noch keine vernünftige Lösung gefunden haben.
Vielleicht ist die Lösung Martin Demichelis, alter Bekannter aus der Bundesliga. Laut Medienberichten soll er der neue Mann werden. Es wäre überhaupt nicht überraschend aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Leipzig schon mal interessiert gewesen sein soll, vor, ich glaube, 1,5 Jahren oder so, hat man da wohl schon mal angeklopft. Damals war er noch in Mexiko bei Monterrey.
Ja.
Da wurde er dann, oder sogar noch länger her.
Er war auch bei River Plate, ne?
Er war davor bei River Plate. Wurde bei River Plate entlassen, ist zu Monterrey nach Mexiko, wurde da dann am Ende der Saison entlassen und hat dann im Verlaufe der vergangenen Saison bei Mallorca übernommen. Mit Mallorca hatte er eigentlich, also er hat auf einem Abstiegsplatz übernommen. Es ging dann erstmal so ein bisschen bergauf. Am Ende sind sie auf dem gleichen Platz abgestiegen. Das Ding ist bei Martin De Michelis.
Argentinische Company, sagst du?
Ach so, wegen Abstieg. Martin De Michelis Mannschaften haben eins gemeinsam. Unfassbar hohes Pressing. Ich bin das nochmal durchgegangen. Ich konnte teilweise meinen Augen nicht glauben, weil Mallorca hing schon im Abstiegskampf drin, wie gesagt, als er kam. Mallorca hat teilweise 5 Passes per Defensive, nicht über 6 Passes per Defensive Action in Spielen gehabt. Konsequent unter 10. Ihr müsst euch vorstellen, zum Verhältnis in La Liga, die beste Mannschaft war Barcelona, of course, mit knapp unter 9, glaube ich. Die wären in der Top 3 gewesen nach Passes per Defensive Action in der kompletten spanischen Liga als Mannschaft im Abstiegskampf. Das ist super ungewöhnlich. Monterrey war die zweitintensivste Pressing-Mannschaft in Mexiko. River Plate's Passes per Defensive Action Wert in dem Jahr oder in der Zeit, in der De Michelis da war, 7,21. Das sind absurde Werte.
Ja, ja.
Aber erfolgreich war er jetzt noch nicht so richtig als Trainer.
Weil ich finde auch, also das ist ja ganz schön und gut,
ja,
aber du kannst ja nicht die Trainerarbeit auf diesen einen Wert reduzieren, weil der gewinnt ja am Ende immer noch keine Fußballspiele und schießt keine Tore und gewinnt auch keine Titel.
Vor allem ist das doch auch so ein bisschen entgegen des Trends, der taktischen Trendentwicklung, die wir gerade erleben, weil es geht doch so ein bisschen weg von diesem ganz hohen, also manche machen es natürlich sehr gut, wie die Bayern und Barcelona beispielsweise, aber dieser klassische Red Bull-Fußball hat doch so ein bisschen auch, also der Erfolg damit hat doch so ein bisschen nachgelassen.
Also ich finde, gegen den Ball vielleicht gar nicht so sehr. Ich glaube, also
das schnelle Umschalten,
es ist halt eher mannorientiert. Mhm. Ich finde nur, das Spiel ist einfach also weniger so ultra vertikal geworden. Und ich glaube auch, dass das nicht der Ansatz ist für den ganz großen nachhaltigen Erfolg. Also dass da auch das RB-Modell an seine Grenzen gestoßen ist.
Ja.
Und dass deswegen ja auch zwischenzeitlich schon die Bestrebungen gab, Spieler zu holen oder Trainer zu holen, die mit Ball oder im Ballbesitz mehr auf Kontrolle setzen und mehr eine Balance reinbringen. Also es gab mal jemanden, oder es gibt einen sehr klugen Analysten auf Twitter, Maya Armador heißt der, glaube ich, dort, der mal gesagt hat, du kannst nicht gegen den Ball, in der Spielphase gegen den Ball, am absoluten Anschlag unterwegs sein und mit Ball auch am absoluten Anschlag unterwegs sein, wie zum Beispiel also pur in Reinform Roger Schmidt, das war in Salzburg und in Leverkusen zum Beispiel zu seinen früheren Zeiten.
Postecoglou,
das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen, das ist nicht nachhaltig, das funktioniert nicht, du brauchst auch im Spiel Ruhephasen etc.
Genau.
Und entweder hast du die mit Ball oder gegen den Ball oder vielleicht beides und deswegen würde ich auch sagen, also dieses puristische RB-Modell, dass das nicht im Trend liegt, würde ich eigentlich schon sagen.
Es ist ja ganz offensichtlich, es gab mal eine Zeit, da wurde jeder, der irgendwie mal die Nase im RB-Kosmos drin hatte, als Trainer verpflichtet.
Ja.
Das ist jetzt nicht mehr so. Also
weil viele von denen sich auch rausgestellt haben, als nicht die Top-Trainer unbedingt.
Das stimmt, also, genau. Ja, aber deswegen meinte ich auch zu Beginn, Martin De Michelis steht halt als Trainer vor allem dafür, würde ich behaupten.
Ja.
Und dann wundert mich halt diese Aussage mit der Belastung, weil, wie gesagt, die Belastung zumindest gegen den Ball wird unter De Michelis relativ hoch sein. Deswegen habe ich mich auch so gewundert, Ole Werner zu entlassen. Okay, wenn man weiß, man hat seinen absoluten Wunschkandidaten. Aber es wundert mich, dass Martin De Michelis dieser sein soll, der bei River Plate zeitweise ganz gut unterwegs war. Bei Monterrey, ich weiß nicht, was die dann am Ende wurden, aber auch da entlassen wurde. Und wie gesagt, bei Mallorca jetzt auch nicht den Impact hatte.
Ja.
Klar, noch relativ unerfahrener Trainer, aber
jetzt, weil Leverkusen an ihm auch dran war, hätte Leipzig jetzt zum Beispiel Iraola haben können. Hätte ich gesagt, okay, verstehe
genau,
ich vielleicht.
Genau, genau. Wie so die heißeste Aktie.
Ja,
gerade.
Wie ihr so in eurer Fantasie da rausgekommen seid, dass das Sinn macht. Aber jetzt für den Trainer, der selber noch so ein Gamble ist, diesen Schritt zu machen, zeigt für mich auch nochmal, dass das nicht analytisch rational getrieben ist, wie es uns verkauft werden soll, sondern einfach eine Frage von persönlichen Eitelkeiten und Stolz ist, und dass es ein Ergebnis davon ist. Und dann gibt es vorgeschobene Gründe für diese Entlassung.
Also der Plan ist ersichtlich. Wieder mehr Intensität gegen den Ball.
Der Plan, der uns verkauft werden soll.
Naja, also der ist, glaube ich, da.
Ja,
und dafür ist es auch der richtige Trainer. Nur ob das Erfolg mit sich zieht. Das
ist ein Abschied auf einem anderen Blatt.
Ja.
Mein letzter Punkt wäre insgesamt zu dem Thema von mir aus auch gerne. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, Thema Ole Werner und was es für die Bundesliga bedeutet. Weil ich glaube, dass wenn der auf dem Markt ist, könnte das für ein tendenziell entlassungsfreudigeres Klima zum Start sorgen. Weil es so ein paar Vereine gibt, also die großen Namen, du hast es ja, glaube ich, auch selber mal gesagt, so, du siehst ihn als designierten früher oder späteren Dortmund-Trainer.
Das war noch zu One-Football-Zeiten, ja, also gesagt lange, habe. Langer Weg.
Langer Weg und lange her.
Ja.
Und das wäre einer der ersten naheliegenden Kandidaten, falls es jetzt mit Kovac nicht funktionieren sollte in der Konstellation mit Ole Bog langfristig, keine Ahnung. Das
zwei Oles am Start.
Ja, zwei Oles, warum nicht? Und mein Bauchgefühl war auch, dass es vielleicht sogar Clubs aus einer Etage drunter gibt, rein sportlich, die aber von ihrem Prestige her und vom Klang her und von der Größe des Vereins her spannende Adressen sind, die vielleicht darauf spekulieren, dass sie dann einen Trainer abgreifen könnten, der unter normalen Umständen für sie nicht erreichbar wäre. Also ich schaue da so auf Köln, auf Gladbach, wo ich so sagen würde, da sitzen Trainer im Amt, deren Position ich jetzt nicht als unbedingt mega stabil bezeichnen würde zum Saisonstart, wo man sagen würde, eher zu klein sportlich, aber wo gerade auch Gladbach, bedingt durch diese sehr guten Champions-League-Jahre, die mittlerweile auch eine Weile her sind, immer mit so einer Restfantasie verbunden bleibt, dass es dann doch auch wieder einen Weg zurückgeben könnte in diesen Top 6, Top 7 Bereich der Bundesliga.
Stimme ich dir zu. Ich weiß halt nicht, ob er darauf Bock hat. Ob er nicht sagt, ja Leute, ich habe bei Werder einen guten Job gemacht. Ich habe jetzt bei Leipzig eigentlich einen sehr guten Job, zumindest auf dem Papier gemacht. Ich stelle mir eher internationalen Fußball vor, als jetzt mit Gladbach um Platz 8 zu kämpfen.
Ja, die Frage ist jetzt, ob dieser Schritt sich ihm auftun wird und auch wie schnell er wieder in Arbeit möchte am Ende des Tages. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es ein Name ist, der schnell fallen wird,
100%
ab Saisonstart betrachtet.
Einer der interessantesten verfügbaren Trainer. Es sind immer interessante Trainer, wo man sagt, okay, sportlich kann man jetzt die Entlassung nicht so richtig nachvollziehen, wie Adi Hütter zum Beispiel.
Genau.
Also, wo man sagt, okay, eigentlich hat er einen guten Job gemacht. Ne? Also deswegen, solche sind dann sehr schnell am Werk. Und ich mag ja Ole Werner sehr und ich bin jetzt nicht der Riesenfan von seiner Spielphilosophie, wie Jürgen Klopp scheinbar auch. Aber ich mag ihn als Typen und ich halte ihn halt für einen sehr kompetenten Trainer.
Maschendrahtzaun. Das war's für heute. Das war das Thema der Woche.
Wolltest du einfach eine Stefan Raab-Referenz mit reinbringen? Ja, war da der Dude da, ne? Das war's für heute mit dem Thema der Woche. Eure Meinung zu dem ganzen Thema gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Video.
Ja. Ciao, ciao.